Ja, der Titel der neuen Predigtreihe, wir haben es schon gehört, heißt: Wo ist solch ein Gott so wie du? Und dieser Satz stammt nicht etwa aus einem Lied, doch auch, aber stammt auch aus der Bibel, aus Micha 7, Vers 18. Wo ist solch ein Gott so wie du? Wie kam es zu diesem Thema bzw. zu dieser Predigtreihe? Ich weiß nicht, ob es euch wirklich so geht, aber ich glaube, ich stehe bei einigen von euch in dem Ruf, ein bisschen anstrengender Pastor zu sein. Der will immer zu was. Der fordert immer zu zum Handeln heraus. Der provoziert gern mal. Man muss mitdenken. Und das alles gerade auch in den Predigten. Und manche empfinden dadurch vielleicht auch so eine Art Stress. Man kann sich meistens jedenfalls nicht so ganz gemütlich zurücklehnen und die Predigt genüsslich aufnehmen, weil ganz oft irgendwas Stressiges dabei ist. Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich mal einige Predigten nicht über Bibeltexte mit einem Anspruch predige, mit einer Herausforderung, sondern über Bibeltexte mit der Beschreibung Gottes, die einfach beschreiben, wie er ist. Also Gottes Eigenschaften, wo wir vorhin ja schon einige aufgeschrieben haben. Das heißt, Gott soll zuallererst und zuallerletzt in den Fokus gerückt werden, denn wo ist solch ein Gott so wie du? Und dabei könnt ihr euch dann mal ausnahmsweise ganz genüsslich zurücklehnen und einfach mehr über Gott erfahren. So habe ich mir das gedacht. Und so erhoffen sich das vielleicht viele, aber es funktioniert leider nicht so richtig. Ich habe mal das weise Wortspiel gehört: Gottes Erkenntnis führt immer auch zur Selbsterkenntnis. Und von daher habe ich beim Vorbereiten dieser ersten Predigt in dieser Reihe gemerkt, dass es dabei ganz schön viel auch um mich selbst geht. Wenn es so einen Beipackzettel geben würde für die Eigenschaften Gottes, dann würde dort unter Risiken und Nebenwirkungen stehen: Vorsicht vor Selbsterkenntnis. Und damit meine ich, wie verhalte ich mich diesem Gott und seinen herausragenden Eigenschaften gegenüber? Was machen sie mit mir und auch mit uns als Gemeinde? Welche Auswirkungen hat die jeweilige Eigenschaft auf meinen Glauben? Und ich erhoffe mir, dass die Antwort, die jeder selbst gibt, heißt, ganz viel Auswirkungen haben diese Eigenschaften. Ich erhoffe mir eine neue Kraft, eine neue Dynamik für unser Glaubensleben, für unsere Beziehung zu unserem Gott. Heute geht es, wie schon gesagt, um eine übergeordnete Eigenschaft, und deshalb fange ich auch mit dieser mal an, weil die viele andere Eigenschaften in sich verbirgt. Es geht um die Herrlichkeit Gottes. Und dazu lese ich euch einen sehr merkwürdigen Bibeltext, wahrscheinlich den merkwürdigsten Predigttext, den ich je vorgelesen habe. Also lehnt euch zurück und lasst euch drauf ein, auf Hesekiel 1, einen sehr gewöhnungsbedürftigen Bibeltext, in der Luther-Übersetzung überschrieben mit: Der Prophet schaut die Herrlichkeit des Herrn. Ich sah einen Sturm aus dem Norden heraufziehen, eine riesige Wolke, in der ein Feuer flackerte und die von gleißendem Licht umgeben war. In ihrem Inneren glühte es Bernsteinfarben aus dem Feuer heraus. In der Mitte der Wolke erschienen vier lebendige Wesen. Sie sahen aus wie Menschen, doch jedes von ihnen hatte vier Gesichter und zwei Paar Flügel. Ihre Beine waren gerade, doch ihre Füße glichen Kälberfüßen und schimmerten wie glänzendes Kupfer. Unter den Flügeln an ihren vier Seiten besaßen sie Menschenhände. Alle vier hatten Gesichter und Flügel, und ihre Flügel berührten sich gegenseitig. Sie drehten sich nicht um, wenn sie gingen, sondern folgten immer der Richtung, in die eines ihrer Gesichter zeigte. Jedes Wesen hatte vorn ein Menschengesicht, auf der rechten Seite ein Löwengesicht, auf der linken Seite ein Stiergesicht und hinten ein Adlergesicht. Ihre Flügel waren nach oben hin ausgebreitet. Mit einem Flügelpaar berührten sie einander und mit dem anderen bedeckten sie ihren Körper. Die Wesen gingen immer in die Richtung, in die eines ihrer Gesichter zeigte. Sie ließen sich vom Geist leiten und mussten sich beim Gehen nicht umdrehen. Zwischen den lebendigen Wesen war etwas, das aussah wie glühende Kohlen und wie leuchtende Fackeln, die zwischen den Wesen hin und her fuhren. Dieses Feuer glänzte und blitzte, zuckten daraus hervor. Die lebendigen Wesen bewegten sich hin und her wie Blitze. Während ich die Wesen noch betrachtete, fielen mir am Boden vier Räder auf, die sich jeweils an der Vorderseite der Gestalten befanden. Die Räder funkelten, als bestünden sie aus Chrysolyt. Alle vier Räder sahen gleich aus. Sie waren so gebaut, dass es wirkte, als würde eines in das andere hineingreifen. So konnten sie sich in alle vier Himmelsrichtungen bewegen, ohne sich dabei umzudrehen. Die Felgen der vier Räder waren furchterregend in ihrer Größe und über mit Augen bedeckt. Und wenn die vier lebendigen Wesen sich bewegten, bewegten sich auch die Räder. Und wie sie sich von der Erde erhoben, dann erhoben sich auch die Räder. Sie gingen, wohin der Geist sie trieb, und die Räder gingen mit ihnen, denn der Geist der vier lebendigen Wesen war in den Rädern. Wenn sie sich bewegten, bewegten sich auch die Räder. Wenn sie stehen blieben, standen die Räder ebenfalls still. Wenn sie sich in die Luft erhoben, erhoben sich die Räder mit ihnen, denn der Geist der lebendigen Wesen war in den Rädern. Oberhalb der Gestalten befand sich etwas, das wie ein festes Gewölbe aussah. Es schimmerte wie ein gewaltiger Kristall und erstreckte sich über ihre Köpfe hinweg. Unter diesem Gewölbe war jeweils eins ihrer Flügelpaare waagerecht ausgespannt, sodass sie einander berührten, und mit dem anderen Flügelpaar bedeckten sie ihren Körper. Wenn sie sich bewegten, hörte ich ihre Flügel rauschen. Es klang wie das Tosen der Wellen oder wie die Stimme des Allmächtigen, wie das Dröhnen einer Menschenmenge oder der Lärm eines großen Heeres. Wenn sie stehen blieben, ließen sie die Flügel sinken. Und oberhalb des Gewölbes, über ihren Köpfen, war eine Stimme zu hören. Sie blieben stehen und ließen die Flügel sinken. Oberhalb des Gewölbes, über ihren Köpfen, befand sich etwas, das wie ein Thron aus Saphir aussah. Auf diesem Thron saß eine Gestalt, die einem Menschen glich. Von der Taille aufwärts schimmerten sie wie Bernstein, wie loderndes Feuer, das in einer festen Form eingeschlossen ist. Von der Taille abwärts erschien sie mir wie ein Feuer, sie war von gleißenden Flammen umgeben. Dieser helle Glanz ringsumher war wie der Regenbogen, der an einem Regentag in den Wolken zu sehen ist. In dieser Gestalt erschien mir die Herrlichkeit des Herrn. Als ich sie sah, warf ich mich zu Boden und ich hörte, wie jemand mit mir redete. In dieser Gestalt, sagt Hesekiel, erschien mir die Herrlichkeit des Herrn. Lieber Hesekiel, habe ich mich gefragt, was hast du eigentlich geraucht? Was hast du für Drogen genommen? Das klingt doch alles sehr strange, sehr durcheinander. Cherubim, irgendwelche Engel, Gesichter, Flügel, Räder, Felgen, Stier, Löwe, Adler, ein Gewölbe wie ein Kristall. Was soll das? Und dann in Vers 28, wie ich es eben zweimal gelesen habe, in dieser Gestalt erschien mir die Herrlichkeit des Herrn. Stellst du dir so Gott vor? Stellst du dir so etwas total Herrliches und Schönes vor? Also ich eher nicht. Ich denke, wenn ich sowas lese, eher an irgendwie so einen ganz abgefahrenen Fantasy-Film. Und damit bin ich heute Morgen bei meiner ersten Aussage. Dein Gott, mein Gott, ist zu klein. Deine Vorstellungen von Gott, die sind immer zu klein. Wenn du das weißt und deshalb damit rechnest, dass sich Gott dir auf eine ganz andere und besondere Art und Weise zeigt, so wie ihn du noch nie vormals gesehen hast, dann ist das gut. Ich habe mal den Satz gelesen, ich weigere mich an einen Gott zu glauben, den ich verstehen kann. Und genau darum soll es ja gehen in dieser Predigtserie. Wir wollen die ein oder andere Andersartigkeit Gottes kennenlernen und dabei so manche Überraschungen erleben. Aber bei manch anderen ist vielleicht Gott auch nicht nur zu klein, weil wir ihn einfach in seiner ganzen Größe und Eigenart nicht verstehen können, sondern er ist zu klein, weil er in eine Schublade gesteckt wurde. Dr. James Packer hat in einem seiner Bücher geschrieben, moderne Menschen gefallen sich zwar in großen Ideen über den Menschen, begnügen sich aber in der Regel mit ganz kleinen Ideen über Gott. Es kann also auch passieren, dass wir Gott zusammengeschrumpft haben, zusammengedampft haben. Ein persönlicher, nahbarer Gott ist auf unsere einseitigen Vorstellungen zusammengeschrumpft, begrenzt, schwach, fast schon diesseitig, statt ewig, statt grenzenlos, statt allmächtig. Und weil wir in der Gefahr stehen, Gott tatsächlich zu beschränken und in die Tasche zu stecken, deshalb ist es so wichtig, ihn mehr erkennen zu wollen, über ihn mehr nachdenken zu wollen. Gottes Herrlichkeit führt uns vor Augen, wie erhaben, wie majestätisch und wie wunderbar Gott ist. Und deshalb will ich heute Morgen drei Fragen bewegen. Die erste: Was ist die Herrlichkeit Gottes? Die zweite: Wie reagieren wir auf die Herrlichkeit Gottes? Wie antworten wir also auf diese Herrlichkeit? Und die dritte ist: Was ist der Zugang zur Herrlichkeit Gottes? Wie erfasst uns die Herrlichkeit Gottes? Erste Frage: Was ist die Herrlichkeit Gottes? Wir haben ja gerade auf Hesekiel 1 gehört und von daher ist jetzt alles klar. Haben es ja da gelesen, genau so ist die Herrlichkeit Gottes. Alles klar, oder? Nein, nichts ist klar. So ein Text über die Herrlichkeit Gottes kann einfach nicht einfangen, was sie tatsächlich ist. Kein Text und keine Predigt kann das. Und deshalb sind nach Hesekiel 1 eher mehr Fragen offen, als dass sie geklärt sind. Der letzte Vers in unserem Abschnitt, übrigens auch der wichtigste Vers dieses Abschnittes, heißt in der Elberfelder Übersetzung: Das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit Gottes. Das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit Gottes. Was heißt das? Es gibt keinen direkten Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Wir können sie nur indirekt anschauen. Nur ein Aussehen des Abbildes. Und wenn wir dieses Aussehen des Abbildes sehr schön beschreiben, dann ist es trotzdem immer noch ein Abbild. Gottes Herrlichkeit ist unbeschreiblich. Und Hesekiel hat es versucht und auch er muss scheitern. Mehr als solch ein Text geht nicht. Was beschreibt Hesekiel? Er beginnt mit den Begleiterscheinungen, Sturm, Feuer und Blitze, Wolken, Nebel, ein wunderschöner Glanz, mit einem geheimnisvollen Funkeln und dann sieht er vier Gestalten, die zu einer Einheit zusammengeschmolzen sind. Er sieht jeweils ein Menschengesicht, das steht für Weisheit und Verstand. Gottes Herrlichkeit hat etwas mit Verstehen und mit Erkenntnis zu tun. Dann einen Stier, der steht für Fruchtbarkeit, Spender und Geber allen Lebens. Gottes Herrlichkeit hat was mit seinem Schöpfersein und damit auch mit seiner Schöpfung zu tun. Dann ein Löwe. Ein Löwe ist Inbegriff von Kraft und Stärke. Und dann wird noch ein Adler genannt. Der Adler steht für Schnelligkeit und Beweglichkeit, aber auch für Erhabenheit. Hesekiel beschreibt dann die Räder, die dieses ganze Gebilde beweglich machen. Und die Räder, die stehen für die Allgegenwart Gottes. Gott ist immer und überall, im Osten, im Westen, im Norden, im Süden. Und dann werden große Augen beschrieben auf den Felgen der Räder. Und diese Augen stehen für die Allwissenheit Gottes. Gott sieht und weiß alles. Das ganze Bild ist vollgepackt mit ganz vielen Bildern und Hinweisen über Gott. Und das alles ist unbeschreiblich, ist wuchtig und wunderschön. Und deshalb kann man die Herrlichkeit Gottes auch definieren als die kombinierte Gesamtsumme aller unfassbaren Eigenschaften Gottes. Allgegenwart, Allmächtigkeit, Heiligkeit, Allwissenheit, Vollkommenheit, Unendlichkeit und so weiter. Timothy Keller hat die Herrlichkeit Gottes auch bezeichnet als unendliche Jenseitigkeit. Und deshalb, ich habe es schon gesagt, habe ich auch Gottes Herrlichkeit an den Anfang meiner Predigtreihe gesetzt, denn es ist quasi eine Überschrift, wie eine Zusammenfassung aller anderen Eigenschaften. Das hebräische Wort für die Herrlichkeit Gottes ist Kavod, was so viel heißt wie Gewicht und Bedeutung. Das heißt, Gott ist von allerhöchster Bedeutung, von allerhöchstem Gewicht. Das ist er generell und immer und außerhalb von uns. Gottes Herrlichkeit ist unabhängig, aber er will, dass sie was mit uns zu tun hat. Deshalb wird sie ja hier auch in Hesekiel und an vielen anderen Stellen der Bibel beschrieben. Gott möchte, dass er auch in deinem Leben Kavod hat, Gewicht hat. Nichts sollte dir so wichtig sein wie er. Wenn etwas mehr Bedeutung hat, dann erkennst du seine Herrlichkeit in deinem Leben nicht. Dann hat sie eben nicht allerhöchstes Gewicht in deinem Leben. Wir sind immer noch bei der Frage, was ist die Herrlichkeit Gottes? Gottes Herrlichkeit ist seine absolute Schönheit. Gott ist schön. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen oder in deinen Augen zerfließen. Gott ist unfassbar schön. Wir brauchen Schönheit, wir Menschen. Das ist existenziell wichtig, dass wir Schönheit haben um uns herum. Wie viel Geld geben wir aus, um halbwegs schön auszusehen? Ich glaube, keiner von uns hat eine Schönheits-OP hinter sich, aber wir kaufen uns Kleider, wir gehen in DM, die Frauen besonders. Oder? Wir werden angezogen von schönen Menschen. Wir lieben das Schöne. Wir fahren in den Urlaub, wo es schön ist. Schöne Sonnenuntergänge, schöne Landschaften. Wir lieben schöne Musik, so wie das eben. Wir lieben Architektur, die schön ist. Ein schönes Zuhause. Warum? Weil wir Menschen angezogen sind von Schönheit. Schönheit ist ein ganz starker Magnet für uns Menschen. Und Gott ist herrlich, Gott ist schön. Und wenn du seine Schönheit entdeckst, wird es dich zu ihm hinziehen. Und wenn du zu ihm hingezogen wirst, dann wird dich das verändern. Gottes Schönheit, Gottes Herrlichkeit ist ein ganz hervorragendes Nahrungsmittel für deine Seele. Seine Schönheit aufzusaugen, das erquickt deine Seele. Wenn wir so ein Verhältnis Gott gegenüber haben, nämlich so, dass wir sagen, er sitzt halt am längeren Hebel, deshalb bin ich gehorsam und deshalb beiße ich in den sauren Apfel, dann ist das nicht Christsein. Das ist eine ganz schlechte Option. Das ist so ein freudlos zerknirschtes, ich mache es halt. Nein, nicht weil du musst, sondern weil du willst, weil du dich an ihm erfreust, weil du dich von seiner Schönheit angezogen fühlst, weil du ihn liebst. Hingezogen sein von seiner Schönheit, wie ein Magnet angezogen sein, fasziniert zu sein, begeistert zu sein von seiner Schönheit, das sollte der Motor sein. Pastor Richard Für die, die da waren beim Jahresfest, hat es so herrlich und so einfach uns vor Augen geführt, als er nachmittags von der Freude geredet hat, die wir Deutschen von den Ghanaern lernen können und die wir ausstrahlen sollten. Und ich will es mal im Sinne dieser Herrlichkeit Gottes ausdrücken. So hat er es gesagt, wer von dieser Schönheit Gottes erfasst, fasziniert und begeistert ist, der strahlt diese Schönheit aus. Ein Kollege von mir hat immer wieder einen Satz gesagt, den ich nach wie vor sehr hochtrabend und auch nicht so ganz angemessen finde. Er hat gesagt, du bist die Herrlichkeit Gottes. Aber ein bisschen hat er recht. Wenn wir Gottes Herrlichkeit inhalieren, dann strahlt sie auch aus uns heraus und dann können wir diese Herrlichkeit Gottes auch mithelfen auszubreiten. Da sind auch wir ein klitzekleines Abbild des Aussehens seiner Herrlichkeit. Die zweite Frage, wie reagieren wir auf die Herrlichkeit Gottes? Wie antworten wir auf seine Herrlichkeit? Woran können wir ablesen, ob wir schon von der Herrlichkeit Gottes erfasst worden sind? Welche Reaktion zeigt oder beweist, dass wir ein Stück von seiner Herrlichkeit erkannt haben, gesehen haben? Woran lesen wir das ab? Hesekiel zeigt es uns im letzten Vers des Kapitels, im Vers 28. Da heißt es, ich fiel auf mein Angesicht. Und wenn in der Bibel von Niederfallen die Rede ist, das ist ja sogar noch mehr, auf den Boden werfen ist hier gemeint, dann steht das für dreierlei. Dann steht das für Anbetung, dann steht das für tiefe Demut und dann steht das für Kapitulation. Ich unterwerfe mich. Und ich behaupte, bei Hesekiel steht es nicht für eins von den dreien, sondern für alle drei. Anbetung, tiefe Demut und Kapitulation. Hesekiel sieht und erfährt im Exil in Babylon die Herrlichkeit Gottes und es schmeißt ihn in den Staub. Es verändert sein Leben komplett. Und so wird es auch uns gehen, wenn wir Gottes Herrlichkeit sehen. Dieses Kavod, das Gewicht seiner Herrlichkeit wird uns verändern. In Jesaja 6, Vers 5 steht, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König der Könige, den Herrn der Heerscharen gesehen mit meinen Augen. Wenn wir Gottes Schönheit, wenn wir Gottes Herrlichkeit sehen, dann werden wir überführt von unserer eigenen Hässlichkeit, von unserer Ungerechtigkeit, von unserer Sündhaftigkeit. Es kann nicht sein, dass wir die Größe Gottes sehen und nicht anerkennen, wie schwach und begrenzt wir selbst sind. Im Licht Gottes sehen wir unsere Dunkelheit. Gottes Herrlichkeit ist ein Spiegel. Es passiert dann tiefe Erschütterung deiner Selbstgerechtigkeit. Und das passiert immer wieder in der Bibel. In Hiob 42, 5 und 6 sagt Hiob, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. Oder Petrus sagt in Lukas 5, Vers 8, nachdem er Gottes Herrlichkeit in seinem Sohn Jesus Christus gesehen hat, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Wenn Gott das in dir auslöst, dann bist du auf einem guten Weg, die Herrlichkeit Gottes wirklich zu sehen und ein bisschen mehr zu verstehen. Solange du Gottes Herrlichkeit nicht erkannt hast, ist eher ein Hilfsmittel, ist Gott eher so ein Hilfsmittel, um dich deiner Wünsche zu bereichern, dass er die erfüllt. Solange du Gottes Herrlichkeit nicht erkannt hast, gehst du vielleicht in den Gottesdienst oder in den Jugendkreis, weil du Inspiration brauchst, weil du die Gemeinschaft genießt. Solange du Gottes Herrlichkeit nicht erkannt hast, wirst du vielleicht beten, aber du betest, damit Gott dir deine Wünsche erfüllt. Vielleicht dienst du sogar, arbeitest irgendwo mit, aber für Anerkennung und für, oder weil du so pflichtbewusst bist. Seine Herrlichkeit, und sei es auch nur ein klein wenig, die führt dich immer mehr dahin, dass du es um Gottes Willen machst. Dein Wille geschehe. Begegnung, Dienst, Gehorsam, Gebet, nicht nur für dich, sondern um seiner selbst willen, um Gottes Willen. Wir wollen dann Gott und nicht das, was er gibt. Ich sage es nochmal, wir wollen dann Gott und nicht das, was er gibt. Versteht ihr den Unterschied? Ich komme zur dritten und letzten Frage. Wie bekommen wir Zugang zu Gottes Herrlichkeit? Wie kann uns die Herrlichkeit Gottes erfassen, dass wir mehr Gott wollen? Dass wir mehr von ihm wollen und nicht so sehr das, was er gibt? Dass wir niederfallen? Leider gibt es ein ganz tiefes Problem, was immer schon mal durchgeschimmert ist in dem, was ich gerade gesagt habe. Wir haben eigentlich keinen Zugang zu seiner Herrlichkeit. Das ist das Problem. In 2. Mose 33 hat Mose Gott gebeten, Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Und Gott hat ihm geantwortet, das geht nicht. Es gibt keinen Zugang zu meiner Herrlichkeit. Wenn du meine Herrlichkeit sehen würdest, dann müsstest du sterben. Deshalb steht auch hier in Hesekiel 1, Vers 28, das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit Gottes. Auch Hesekiel hätte sterben müssen, wenn er seine Herrlichkeit direkt gesehen hätte. Also das heißt, es gibt keinen direkten Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Wir können sie nicht direkt schauen, nur ein Aussehen des Abbildes, also immer nur indirekt. Und dann wird in Vers 28 der Regenbogen genannt. Und der Regenbogen steht hier in unserem Text für zwei Dinge. Erstens, ein Regenbogen ist immer gespiegeltes bzw. gefiltertes Licht, kein direktes Licht, sondern indirekt. Aber auch wenn es regnet, zeigt uns ein Regenbogen, die Sonne strahlt mit ihrer ganzen Schönheit. Der Regenbogen zeigt uns also, Gottes Herrlichkeit ist sehr wohl zu erkennen und sie ist wunderschön, aber eben nur indirekt. Es gibt also einen Zugang, einen indirekten Zugang. Und dieser Zugang ist die gleiche Antwort wie auf die Frage 2. Die Reaktion auf die Herrlichkeit ist auch der Zugang zur Herrlichkeit. Ich habe gesagt, dieses Niederwerfen bedeutet auch Anbetung. Anbetung Gottes ist der Zugang zu Gottes Herrlichkeit. Ihn loben, ihn preisen. Und das ist bei jedem von uns sicherlich ein wenig unterschiedlich, wie man das macht. Manche können Gott am besten in der Natur anbeten, bei einem Spaziergang in Gottes wunderbarer Welt. Da kann man, wenn man mal genau hinschaut, einen Abglanz seiner Herrlichkeit erkennen. Wir waren vor einer Woche im Luisenpark in Mannheim. Wenn er noch nicht da war, dann müsst ihr mal hin. Wunderschön, ein Abglanz von Gottes Herrlichkeit. Oder andere wiederum können Gottes Herrlichkeit erkennen in einem Anbetungsabend. Gemeinsam mit anderen Gott loben und ihm die Ehre geben, seine Schönheit besingen und sich damit hineingraben in seine Gegenwart, in seine Schönheit. Wieder andere erfahren Gottes Herrlichkeit vielleicht eher in der Stille, in der Kontemplation. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber ein weiterer Zugang zur Herrlichkeit Gottes ist die Gemeinde. Sie wird im Neuen Testament als wunderschöne Braut Jesu bezeichnet. Das ist vielleicht für den einen oder anderen etwas schwer zu erkennen, schwer zu entdecken. Aber schau mal genau hin und entzieh dich nicht dieser Schönheit und Herrlichkeit Gottes, die du in der Gemeinschaft mit anderen Christen finden kannst. Gemeinsam loben, gemeinsam anbeten, gemeinsam Gottesdienst feiern, ein ganz wichtiger Zugang. Aber zuallererst und zuallerletzt und in allem Genannten steckt der Zugang, suche Gottes Gegenwart. Dort erkennst du seine Herrlichkeit. Der Regenbogen steht noch für etwas anderes. Die einzige Stelle vorher, wo der Regenbogen in der Bibel auftaucht, ist Noah 1, ist Noah, also die Geschichte von Noah, und die steht in 1. Mose 9, nicht in Noah 1. Ja, hat mal jemand gesagt, man kann sogar Bibelbücher erfinden und da irgendwie was zu sagen und den Leuten würde es nicht auffallen. Also euch ist es aufgefallen, sehr gut. Dann steht da nochmal in der Offenbarung, ganz am Ende der Bibel, und bei Noah wird erwähnt, dass Gottes Bogen in den Wolken hängt. Nach der Flut sagt Gott zu Noah, ich will ab jetzt gnädig sein. Ich hänge meinen Bogen in die Wolken. Und wenn man das Hebräische dort liest, da geht es um einen Kriegsbogen, ein todbringendes Instrument wird zum Zeichen der Gnade in die Wolken gehangen. Und Spurgeon, der hat die Frage gestellt, in welche Richtung zeigt eigentlich dieser Bogen, der Regenbogen? In welche Richtung zeigt er immer? Er zeigt nach oben. Der Pfeil wird in den Himmel abgeschossen. Gott sagt, ich richte mich selbst. Und das hat er getan durch seinen Sohn Jesus. Regenbogen und Kreuz gehören zusammen. Jesus sagt kurz vor seinem Tod, Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, dass der Sohn deine Herrlichkeit, Vater, offenbart. Und in unserem Kapitel steht in Vers 26, und über der Feste, die über ihrem Haupt war, sah es aus wie ein Saphir, einem Thron gleich, und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch, der Messias. Das Lamm Gottes, Jesus Christus auf dem Thron. Schau zuerst auf Jesus, wenn du Gottes Herrlichkeit sehen willst. Am Kreuz zeigt sich Gottes Herrlichkeit ein für allemal. Durch Tod und Auferstehung Jesu zeigt sich seine Herrlichkeit. Dort ist der Kriegsbogen der Gerechtigkeit zum Regenbogen der Gnade geworden. In Jesaja heißt es, er war der Allerverachtetste. Und in Johannes 1, Vers 14 steht, wir sahen seine Herrlichkeit. Dass Jesus seine Herrlichkeit aufgegeben hat, ist das Herrlichste und Schönste, was je passiert ist. Und im Angesicht des gekreuzigten und auferstandenen Jesus findet ihr den größten Glanz der Herrlichkeit Gottes. Amen. Ich möchte euch jetzt mit hineinnehmen, ein Stückchen diese Herrlichkeit Gottes zu ergründen, ihr nachzusinnen, über sie nachzudenken. Und wir wollen das tun, indem wir jetzt Gott loben und preisen, indem wir in die Anbetung, in den Zugang zur Herrlichkeit Gottes eintreten. Aber ich möchte, bevor wir Lieder singen, bevor wir beten, noch eine Überleitung mit euch gemeinsam durchgehen. Und zwar habe ich ein Video mitgebracht, das mein Sohn mit seiner Drohne aufgenommen hat, hier in Rechtenbach, aber auch als wir letztes Jahr auf Korsika waren. Und das sind wunderschöne Landschaften und besondere Stimmung. Und ich hoffe, sie helfen euch, Gottes Herrlichkeit ein Stückchen mehr zu entdecken. Wer aber denkt oder merkt, es hindert mich eher, der kann ja auch einfach die Augen schließen und dabei hören und lauschen, was ich beten und sagen will. Also wir machen jetzt hier mal so ein bisschen dunkel. und dann Film ab. Du großer, herrlicher Gott, wir kommen jetzt zu dir. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen, wir wollen deine Schönheit erkennen. Auch wenn sie uns demütig macht, auch wenn sie uns in den Staub wirft, ja sogar gerade weil sie uns demütig macht und in den Staub wirft. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen, mehr als alles andere. Wir haben Sehnsucht nach deiner Herrlichkeit, wir haben Sehnsucht nach dir, wir verlangen nach dir. Mehr als nach unserer eigenen Sicherheit, mehr als nach unserem eigenen Komfort. Herr, schenk uns eine Sehnsucht nach deiner Herrlichkeit, nach reiner Schönheit, nach deiner Harmonie, nach deinem Glanz, danach dich zu sehen, wie du wirklich bist. Deine Herrlichkeit soll sich ausbreiten. Wenn du dich 10 Jahre zurückversetzen könntest, was ist das Erste, was du ändern würdest? Denk mal darüber nach, hier und jetzt. Wenn du eine Sache ändern könntest, viele von euch wussten wahrscheinlich sofort in dem Moment, als ich fragte, was das ist, was sie ändern wollen. Vielleicht denkst du an irgendeinen Vorfall, den du verhindern würdest. Irgendwas, was du getan hast oder was du verzweifelt gerne zurückholen würdest, ungeschehen machen würdest. Oder du denkst an Gewohnheiten, die sich so nach und nach entwickelt haben und die nicht gut für dich sind, die du am liebsten abstellen würdest. Oder vielleicht denkst du auch an Dinge, die unwahrscheinlich viel Zeit vergeudet haben und du würdest sie nicht noch einmal beginnen wollen. Für mich steht heute Morgen fest, wenn ich über diese Frage nachdenke, dann erkenne ich, dass ich zu wenig angebetet habe. Wer von euch denkt im Rückblick auf sein Leben, ich denke, ich habe zu wenig angebetet? Oder war da mal eine Woche, wo du dachtest, ich habe zu wenig angebetet? Oder ein Tag, wo du dachtest, ich habe einfach zu viel Zeit in der Anbetung verbracht? Zu viel Zeit, um ihn zu loben und mit ihm zu reden? Ich kann sofort Tage und Wochen aufzeigen, wo ich zu viel Zeit beim Spielen verbracht habe. Ich kann sofort Wochen nennen, wo ich zu viel geschlafen habe, zu viel gearbeitet habe oder Wochen, wo ich viel zu viel Zeit damit verbracht habe, mir Sorgen zu machen oder wo ich zu viel Geld ausgegeben habe oder wo ich zu viel gegessen habe oder zu viel Fernsehen geschaut oder einfach nur zu viel Zeit vergammelt habe. Aber ich kann auf keinen Tag in meinem Leben zurückblicken, wo ich im Rückblick dachte, ich hätte besser nicht so viel anbeten sollen. Und wie viel besser wäre mein Leben, wenn ich mehr anbeten würde, wenn ich mehr die Herrlichkeit Gottes hineinlassen würde in mein Leben. Was willst du tun? Willst du dein Leben laufen lassen und dich immer wieder bedauern, warum habe ich nicht, warum habe ich nicht, warum habe ich nicht? Willst du nicht lieber etwas abbekommen von seiner Schönheit? Seine Schönheit sehen, dich anziehen lassen von seiner Herrlichkeit, die Kraft seiner Schönheit genießen? Komm zu ihm und sag ihm, Gott, du bist ein wunderschöner Gott und du regierst mit deiner Weisheit und mit deiner Kraft und mit deiner Liebe. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Gottes Herrlichkeit ist so wunderschön. Gottes ewige Herrlichkeit ist so wunderschön. Nichts ist dir gleich, o Herr. Da ist kein Gott wie du, herrlich und unbegreiflich erhaben und von unendlicher Schönheit. Keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. denn du bist herrlich. Ich will dich sehen. Öffne mir die Augen. Gib mir mehr von deiner Herrlichkeit.